Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
DFB-Nationalspieler werden nicht dabei gewesen sein, als ihr Ex-Teamkollege Mesut Özil gestern heiratete. Dafür aber war viel Politprominenz dabei, allen voran der türkische Präsident Erdogan, der als Trauzeuge für das junge Paar auftrat und so politische Brisanz in die Özil-Hochzeit brachte. Sie erinnern sich, vor der WM 2018 in Russland hatte Özil eine Kontroverse ausgelöst, als er als damaliger deutscher Nationalspieler mit seinem Teamkollegen İlkay Gündoğan vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei für ein Foto mit Erdogan posierte, aus, wie Özil damals sagte, Respekt vor dem politischen Amt. Der grünen Politiker Cem Özdemir bezeichnete das seinerzeit als ungemessen und kurz vor dieser Sendung habe ich ihn gefragt, wie er jetzt den Auftritt Erdogans als Trauzeuge bei der Özil-Hochzeit bewertet.
Da scheinen sich zwei gesucht und gefunden zu haben. Also offensichtlich ist Erdogan darauf angewiesen, dass er solche Bilder braucht, denn die Popularität im Land geht zurück. Parallel zur schrecklichen Situation der Wirtschaft. Und jetzt versucht er sich eben durch solche Bilder nochmal Popularität zu holen. Ob ihm das gelingen wird, da kann man großes Fragezeichen machen. Schade ist es natürlich für all die jungen Leute, die auf Mesut Özil geschaut haben, ihn vielleicht auch als Vorbild betrachtet haben, dass er sich jetzt als Werbeplattform für einen Diktator hergibt.
Erdogan nutzte seine Hochzeitsansprache an das Paar auch für eine politische Botschaft, nämlich für ein Thema, das ihm seit Jahren wichtig ist, nämlich den Verzicht auf Empfängnisverhütung. Kam diese Instrumentalisierung überraschend oder ist sie eher üblich, wenn Erdogan Hochzeiten von Sportstars besucht?
Dass Erdogan sich in jeden Lebensbereich einmischt und auch vor dem Schlafzimmer nicht Halt macht, das ist bekannt. Er empfiehlt den Leuten ja, auf welche Weise sie verhüten sollen, jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Kinder sie haben sollen, wie sie entbinden sollen. Das ist eben so bei autoritären Herrschern, dass kein Lebensbereich vor ihnen sicher ist und nichts ist privat. In alles hat er sich einzumischen. Das spricht aber natürlich auch dafür, um eine Fußballmetapher zu nehmen, dass wir eigentlich schon in der Nachspielzeit sind, der Ära Erdogan. Die offizielle Spielzeit ist meines Erachtens vorüber. Er versucht es jetzt noch künstlich zu verlängern. Das ist allerdings zu befürchten, dass er versucht, um an der Macht zu bleiben, dass er auch bereit ist, das Land mit in den Abgrund zu reißen. Umso schlimmer, dass ein Mesut Özil sich dafür hergibt, das Land weiter zu spalten in die Befürworter von Erdogan und die zunehmende Zahl von Gegnern von Erdogan. Bei fairen Wahlen weiß Erdogan, verliert er. Darum wendet er Tricks an, betrügt und macht eben auch vor Wahlwiederholungen wie in Istanbul nicht Halt. Da sollte ein ehemaliger deutscher Nationalspieler sich eigentlich nicht dafür hergeben. Aber zur Fairness gehört auch dazu, er ist ja nicht der Einzige, der sich mit solchen Leuten ablichten lässt. Ein ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder gehört auch dazu. Und der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war sich damals auch nicht zu schade, sich mit Putin ablichten zu lassen.
Bleiben wir bei Mesut Özil. Was sagt Ihnen das denn über Özils politische und ideologische Verbindung zu Präsident Erdogan?
Dass er sich offensichtlich in der Umgebung von jemandem, der betrügt, der klaut, der sich bereichert auf Kosten seines Volkes, der sein Land spaltet, in den Abgrund zieht, wohler fühlt wie an der Seite von demokratisch gewählten Bundeskanzlerin. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das darf er, aber dann darf er nicht unser Land sein. Nationalspieler, insofern ist die Entscheidung konsequent.
Rückblickend betrachtet, sehen Sie Özils PR-Aktion seiner Zeit in London, sich mit ihm, mit Erdogan ablichten zu lassen, heute mehr als Kalkül, denn als Geste oder Naivität, wie viele und Özil ja selber auch noch immer zu entschuldigen versuchten?
Mich hat er nicht konsultiert. Ich war nicht dabei. Insofern kann ich nur bekräftigte Auskunft geben. Aber mir wirkt es schon so, dass das jetzt nicht ein Zufallsprodukt war, sondern offensichtlich da auch Überzeugung mitschwingt. Da ist er ja nicht der Einzige, das gibt es leider auch in der deutsch-türkischen Community, wenn auch wahrscheinlich nicht die Mehrheit. Aber es gibt diese Meinung und ich habe viele Freunde in der Türkei, die sind sehr sauer darüber. Die ärgern sich sehr darüber, weil sie sagen, bei dem Referendum beispielsweise über die Verfassungsänderung hätte es in der Türkei vermutlich nicht mal eine Mehrheit gegeben, trotz aller Betrügereien und Tricksereien von Erdogan. Und nur dank Deutsch-Türken so wie Mesut Özil, die nicht bereit sind, unter diesem Regime zu leben, die nicht die Konsequenzen spüren wollen, sondern gerne dort leben, wo es viel Geld gibt, wo man demokratische Vorzüge hat und die Freiheiten genießen darf, aber den Menschen in der Türkei die Diktatur in den Hals wünscht, dass da viele Türken in der Türkei sauer sind auf Deutsch-Türken hier, die pro Erdogan sind, aber gerne die Vorzüge der Demokratie und der Marktwirtschaft genießen. Das kann ich gut verstehen.
Wir haben verabredet, auch noch zu einem anderen Thema im Bereich Fußball zu sprechen, denn Ihre Sorge, Ihr Ärger gilt dem VfB Stuttgart. Wir blicken ein bisschen nach vorne.
Das bessere Wort als Fan. Den Verein erbt man ja entweder über die Eltern, das ging jetzt bei mir nicht. Meine Eltern kommen aus einer Arbeiterfamilie und aus einer zugewanderten ehemaligen Gastarbeiterfamilie. Bei mir ist das Erbe quasi über die regionale Beziehung entstanden. Wenn man in Bad Urach geboren ist, im Herzen der Schwäbischen Alb, liegt es nahe, dass der VfB Stuttgart die erste Liebe ist.
In der Tat. Und da haben Sie in den Stuttgarter Nachrichten in einem Interview die Vereinsführung nach dem Bundesliga-Abstieg kritisiert. Was lief und läuft denn da Ihrer Meinung nach immer noch schief?
Na, ich habe Fragen, so wie viele andere Fans auch. Uns wurde versprochen mit der Ausgliederung, die ja für die Fans nicht einfach war. Viele haben das mit Skepsis begleitet, weil es natürlich auch ein Verlust an Mitwirkungsbestimmungen ist. Aber uns wurde damals vieles versprochen, wo der Verein künftig spielen wird, was mit den Einnahmen passiert, des Hauptsponsors. Und wenn ich mir jetzt die Bilanz anschaue, dann muss ich doch feststellen, dass quasi nichts davon eingetroffen ist. Das ist zumindest erklärungsbedürftig und da höre ich ein bisschen wenig. Und jetzt mit Blick nach vorne, finde ich, hat der Verein einige richtige Entscheidungen getroffen. Denken Sie an Hitzelsberger, der jetzt beim VfB ist. Damit kehrt eine Ikone in den Verein zurück. Das ist meines Erachtens der richtige Ansatz. Aber wichtig wäre natürlich auch, dass die Personen, die den Verein repräsentieren, ob im Vorstand oder im Aufsichtsrat, welche sind, die den Verein einen und nicht polarisieren. Und da muss sich, glaube ich, jeder ein bisschen an der eigenen Nase fassen, welchen Beitrag er oder sie dazu leistet.
Sie haben ja auch Unterstützung angeboten. Wie könnte denn Ihre Hilfe aussehen?
Sicher nicht als Trainer. Ich befürchte auch nicht mehr als Spieler. Da ist es 2 Jahre zu spät und war ich auch in jüngeren Jahren nie dafür geeignet.
Als Präsident?
Aber als Präsident, schauen Sie, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass es Fußball-Sachverstand braucht und mich dann selber ins Gespräch bringen als Politiker. Ich glaube, da gibt es geeignetere, die den Fußball-Sachverstand mitbringen. Aber entscheidend ist neben dem Fußball-Sachverstand eben auch, dass man den Verein eint, dass man ihn zusammenbindet. Weil jetzt werden alle Kräfte benötigt für den sofortigen Wiederaufstieg. Und nochmal, da gab es in letzter Zeit zu viel Diskussion um andere Dinge, um andere Aktivitäten und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht. Was wir jetzt brauchen, ist, dass der VfB zusammenrückt. Das Potenzial ist da im Verein. Siehe die U19, siehe die Wirtschaftskraft der Region, siehe vor allem die Begeisterung der Fans. Ich meine, wer hat so viel Fans über so einen langen Zeitraum, auch in der zweiten Liga? Und daraus muss sich doch was machen lassen. Das muss man erst mal schaffen, dass man aus dem Potenzial den dritten Abstieg macht. Auch das ist ja fast schon eine gewisse Kunst. Das meine ich jetzt allerdings nicht erfreulich.